Guten Abend, ihr Lieben, auch meinerseits. Wir wollen heute weiter im Jesaja-Buch die nächsten Kapitel uns anschauen, wahrscheinlich 43 und 44. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich werde jetzt nicht, es ist doch ein größerer Abschnitt, aber wir werden einige Schwerpunkte daraus uns angucken und versuchen auf unser Leben das anzuwenden. Wir nähern uns dem Ende des Jesaja-Buches zu. Wir sprachen die Tage mit Jakob sprachen wir drüber, wie viel wir doch aus diesem Buch neu gelernt haben. Ja, so, und wie praktisch doch so mancher Gedanke in unseren Alltag hineingesprochen hat. Aber wir waren uns doch sehr einig und sehr sicher, wenn das nächste Mal das Buch Jesaja drankommen wird, dann wird es nicht weniger Neues geben, nicht weniger Gedanken, die wir bis dahin vielleicht gar nicht gemerkt haben. Ich finde diesen Satz immer so gut, das Evangelium oder die Botschaft von Gott, die ist so einfach und so klar, dass wenn man es mit Wassern vergleicht, da können Kinder drin warten. Ne? Das heißt, sehr wenig Wasser, die können da rumplanschen. Können die Botschaft von Gott verstehen. Und gleichzeitig ist das eine Botschaft voller Wasserströme, in der Elefanten schwimmen können und nie bis zum Boden kommen. So tiefgründig sind die Wahrheiten Gottes, einerseits so verständlich und andersrum so unergründlich, weil die Bibel das Wort Gottes ist. Kapitel 43, da wollen wir heute weiter gucken. Wir sind dabei, uns das genauer anzuschauen, wie Gott sein Volk wiederherstellt. Das Volk, das er gerichtet hat, richten musste. 63, danke Heinrich, sehr gut aufgepasst, sehr gut aufgepasst. Warum protestierst du nur alleine? Okay, danke. Nee, so muss es sein, richtig. 63, genau, ich habe ja gesprochen vom Ende und das Jesaja hat immer noch nur 66 Kapitel, ja, das ist richtig. Genau, es geht um die Wiederherstellung des Volkes Israel, das Gott so bestraft hat und das so viel einbüßen musste. Und wir lasen im letzten Kapitel, können wir uns noch erinnern, an diese zwei Schwerpunkte, die wir von Jakob hörten. Einerseits, Gott ruht nicht. Gott ist dabei, sein Werk zu vollbringen und Jerusalem wiederherzustellen. Und gleichzeitig dieser Auftrag an die gläubigen Menschen, Gott dran zu erinnern. Du hast versprochen, das heißt zu beten. Gott dran erinnern, du wolltest Jerusalem und das, was du versprochen hast, wolltest du erfüllen. Mach das bitte. Und gleichzeitig das Volk Israel zu erinnern, dein Heil kommt. Der Messias kommt und deine Unterdrückung wird oder dein Erlöster wird kommen. Bevor wir jetzt in 63 einsteigen, da beginnt das Kapitel auch mit einem Gericht, mit einem starken Gericht. Dachte ich mit einem kurzen Gedanken über das Gericht überhaupt zu beginnen. Ich habe mich schon gefragt, als ich jetzt diese Verse wiederholt las, und dann fragte ich mich, warum diese Schwere des Gerichtes, auch jetzt, wenn wir Kapitel 63 lesen werden, das Ausmaß des Gerichtes, wie Gott sein Volk richtet. Erstmal das Volk Israel, aber dann auch die Völker drumherum. Das Volk Israel hatte ja diesen Auftrag von Gott und Gott hat das Volk berufen, nicht weil sie was Besonderes waren, das sagt die Bibel immer wieder, nicht weil ihr eine besondere Nation wart oder wenn wir die Entstehung des Volkes lesen, von dem Zeitpunkt, wo Gott Abraham verspricht, einem einzigen gläubigen Menschen, von dem Gott ein ganzes Volk machen wird, und das vergehen Jahrzehnte und dann sind es drei Menschen von diesem Volk und dann vergehen noch viele, viele Jahre und dann sind 79 Menschen von diesem Volk da und es scheint so langsam zu gehen, aber Gott hat das versprochen Und irgendwann mal ist das Volk Israel da und der Auftrag an das Volk Israel war, durch das Halten der Gebote Gott in dieser Welt bekannt zu machen. Dass Menschen das Volk Israel beobachten sollten, die Gesetzgebung, die sie hatten, wie Gott mit seinem Volk umgeht, sollten sie Gott durch dieses Volk näher kommen, Gott kennenlernen und auch an Gott gläubig werden. Das war dieser große Auftrag des Volkes Israel, die Botschaft von Gott in der Welt bekannt zu machen. Praktisch Gottes Wesen konnte durch das Volk erkannt werden, wie Gott ist und wie er handelt. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum Gott so scharf sein Volk zurechtweist und straft und in die Verbannung führt, als sie von seinen Geboten abweichen und nicht mehr ein Spiegel der Herrlichkeit Gottes sind. Denn Gott konnte sich das nicht erlauben, dass die Völker jetzt auf das Volk Israel gucken und sagen, guck, aber da geschieht nichts. Sie brechen deine Gebote, sie misshandeln ihren Gott und da geschieht nichts. Und Gott straft sein Volk. Gott weiß das zu Recht, aber mit dem Ziel, es wiederherzustellen, wieder zurückzuführen. Und Kapitel 63 beginnt über eine Aussage über ein Nachbarvolk, über das Volk Edom. Denn von Edom wird gesprochen, von daher kommt jemand in grellroten Kleidern, er in einem prächtigen Gewand, er zieht stolz in der Fülle seiner Kraft und die Frage steht hier, wer ist das? Und der ganze Zusammenhang spricht davon, dass es Gott selber ist, der dabei ist, das versprochene Gericht auszuführen. Und man merkt hier, es ist ein sehr hartes Gericht, was über Edom ausgeübt wurde. Wer ist Edom nochmal? Ich glaube, das erste Mal finden wir diesen Namen in 1. Mose, irgendwo hatte ich mir das aufgeschrieben, in 1. Mose 25, wo Esau, der Bruder Jakobs, als Edom genannt wird. Als er so hungrig von der Jagd nach Hause kam und sah das Linsengericht, was sein Bruder gekocht hatte, dann sagt er, gib mir doch von dem Roten etwas. Von dem Roten. Er war so hungrig und er war bereit, sein Erstgeburtsrecht zu verkaufen für dieses Rote, für dieses Gemüsengericht. War er bereit, das zu verkaufen und daher hieß sein Name auch anschließend Esau, sprich Edom, der Rote. Ja? Und aus dem Bruder von Jakob, aus dem Bruder von Israel, entsteht ein ganzes Volk, die Edomiter. Um das Ganze zusammenzufassen, die Bibel spricht von den Edomitern, dass es doch ein sehr stolzes Volk war. Sie wohnten, das Gebiet, in dem sie wohnten, war südlich vom Toten Meer in Richtung Jordanien. Das war zum Teil, war das ein großes Gebiet, worüber sie herrschten. Und ihre Wohnplätze, ihre Hauptstädte, die wurden irgendwie auf felsigem Gebiet gebaut, in den Bergen, in den Hügeln, in schwer zugänglichen Stellen. Und daher heißt es auch immer wieder, dass Edom stolz war und er meinte, keiner kann dahin, keiner kann mir irgendwas antun. Ich bin sehr sicher an der Stelle, wo ich lebe. Und damals, als Gott das Volk Israel straf und sie und Jerusalem vernichten ließ, zerstören ließ, dann haben die Edomiter sich darüber gefreut. Ihr Herz war voller Hass erfüllt. Und im Psalm 137 lesen wir, dass ein Gebet an Gott wird gerichtet. Gedenke der Kinder Edom, wie sie sich gefreut haben darüber, dass Israel entblößt ist, dass Israel bestraft wurde. Und nun kommt Gott von Edom her, von Bozra, das ist die Hauptstadt in diesem Land, in diesem Landgebiet, kommt Gott her und er hat ein Gericht über dieses Land, über die Menschen in diesem Land ausgeführt und der Zeitpunkt kam, wo dieses Gericht ausgeübt wurde. Es ist ein Ereignis, was bestimmt schon in der Vergangenheit, in der Geschichte geschehen ist. Aber so wie oft es in der Bibel ist, ist ein Ereignis, was schon früher geschehen ist, in vielen Jahrhunderten vor uns, dass dieses Ereignis auch die Fähigkeit hat, trotzdem in die Zukunft hineinzublenden. Und das Ausmaß dieses Ereignisses ist größer als nur damals mit diesem einzigen Volk verbunden. Und ich denke, dass in diesem Fall ist es auch so gemeint, dass hier das Endgericht auch unter anderem angesprochen wird, wie Gott herausgeht und Völker, die sich ihm widersetzt haben, die mit dem Rücken zu Gott ihr Leben lang gelebt haben, wo Gott auszieht und dann das letzte Wort spricht. Und in Offenbarung 19 lesen wir ja auch von dem Reiter, der mit dem Heer aus dem Himmel, der auszieht, gegen seine Feinde zu kämpfen. Und auch da ist das eindeutig, dass es Jesus Christus gemeint ist. Sein Name ist das Wort Gottes, steht bei ihm geschrieben. Und er ist wahrhaftig und treu und er sitzt auf einem weißen Pferd und führt das Gericht über die gottlosen Völker aus. Warum ist das wichtig, auch diese Botschaft uns zu sagen, gläubigen Menschen zu sagen, die an Gott glauben? Mir hat dieses Beispiel von Wilhelm Busch sehr geholfen dabei, um das nochmal besser zu verstehen. Ich glaube, ich habe das schon vielleicht sogar mehrmals erzählt. Ich skizziere das nochmal kurz. Wilhelm Busch ist dabei, als Jugendfahrer eingestellt werden in Essen. Und er geht durch das Gebäude und an einer Wand im Treppenhaus sieht er ein von Hand gemalenes Bild, die dieses Ereignis skizziert. Der Reiter auf dem weißen Pferd, der ausgeht, um die Feinde Gottes zu bekriegen und sie endgültig zu besiegen. Und Pastor Busch fragte seinen Vorgänger, warum dieses so unprofessionelle Bild hier im Treppenhaus hängen muss. Und Pastor Weigel, der sagte, es ist sehr wichtig. Jede Woche, glaube ich, kommen Hunderte von jungen Menschen in das Haus. Sie hören das Wort Gottes. Aber es war gerade die Nazizeit. Draußen wurde von dem Dritten Reich gesprochen und von dem übermächtigen Dritten Reich. Und sie wurden belächelt als Nachfolger Christi. Sie wurden beschmäht. Aber Pastor Weigel meint, es ist wichtig, dass sie, diese jungen Menschen, das immer wieder vor Augen haben. Der letzte Zeitpunkt, der Zeit, wo Gott das letzte Wort sagen wird, der wird kommen. Und der Reiter auf dem weißen Pferd, der wird kommen. Und das sollen wir wissen. Und diese Zeit, es kann vielleicht sehr, sehr lange dauern, bis die Zeit eintretet, aber die wird kommen. In Malachi, im letzten Buch der Bibel, lesen wir in den letzten Versen folgende Worte. Malachi 3, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchteten und seinen Namen achteten. Gott merkt es ganz genau. In einer Zeit des Abfalls, wo sind Menschen, die ihn fürchten, die auf ihn achteten? Gott hat das in sein Buch ganz genau aufgeschrieben. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wer am Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Wir hörten von den zwei Reichen, die sehr deutlich auch in der heutigen Welt zu beobachten sind. Ihr werdet den Unterschied merken, denn siehe, der Tag kommt, Vers 19, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen und so weiter. Gott macht einen Unterschied zwischen dem Menschen, der an Gott glaubt, der ihm vertraut, auch wenn er durch Schwierigkeiten gehen muss, oder dem Menschen, der gottlos lebt, der stolz ist, der sich über den Schaden des anderen freut, wie in diesem Fall. Gott musste sein auserwähltes Volk strafen und sein Bruder, der Bruder dieses Volkes, der wusste ganz genau, dass es ein besonderes Volk war und der freute sich darüber und erhob den Finger. Und Gott muss herausziehen und Gott wird die Sache nicht so stehen lassen. Gott spricht das letzte Wort. Und jetzt Vers 7. Jesaja 63 ab Vers 7. Ich, das bezieht Jesaja auf sich, ich will die Gnadenerweise des Herrn bekennen, die Ruhmestaten des Herrn nach allem, was der Herr uns erwiesen hat und die Größe Güte gegen das Haus Israel, die er ihnen erwiesen hat nach seinen Erbarmungen und nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Er sprach, für wahr, mein Volk sind sie, Söhne, die nicht trügerisch handeln werden. Und er wurde ihnen zum Retter in all ihrer Not. Nicht Bote noch Engel, er selbst hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Und er hob sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Gott hat das getan. Und der Schreiber, der erinnert sich dran, was Gott gemacht hat. Ich will es bekennen, lesen wir hier in der Elberfelder Übersetzung. Es ist sehr interessant. Dieses Wort kommt in diesen kurzen Abschnitt kommt fünfmal kommt dieses Wort vor, was einerseits mit in Erinnerung rufen bedeutet, ich will etwas in Erinnerung rufen, ich will mich daran erinnern, ich will daran denken, was aber auch gleichzeitig in die Tat umschwenkt, in ein Bekenntnis, in eine Tat, in eine Entscheidung. So sollten gläubige Menschen Gott erinnern, dass er, könnt ihr euch noch erinnern, Ende 62, ihr Wächter, seid, werdet nicht still, erinnert Gott daran, was er versprochen hat. Und hier sagt der Schreiber, ich will mich daran erinnern. Ich will das aber auch gleichzeitig bekennen, was Gott getan hat. Gottes Gnadenerweise, und jetzt zählt er auf, die Gnadenerweise, seine Ruhmestaten, seine Güte, seine Erbarmungen und dann noch mehr, die Fülle seiner Gnadenerweisungen. Ja? Das vollkommene Maß dessen, Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit. Dann weiter, er spricht dieses Bekenntnis, dass sein Volk, Gottes Volk, diese Zusage hat von Gott. Es ist mein Volk, sagt Gott. Es sind meine Söhne, die gehören mir. Und er selbst zieht aus, um sie zu retten, sie zu erlösen aus ihrer Not. Und das Ganze aus einer tiefen Liebe und Erbarmen zu seinem Volk. Und er hat ihnen den Heiligen Geist gegeben. Das lesen wir, der Heilige Geist wird in Kapitel 63 dreimal erwähnt. Gott hat ihnen den Heiligen Geist gegeben, aber das Volk hat widerspenstig gehandelt und hat den Heiligen Geist betrübt. Der Heilige Geist ist eine Person der Dreieinigkeit Gottes, eine Person, die in gläubigen Menschen wohnt. Und jetzt der ganze Zusammenhang dieses Textes spricht davon, dass der Heilige Geist sie geleitet hat. Er hat sie geführt. Er hat ihnen den Weg gezeigt, den sie gehen sollten durch die Wüste. Aber das Volk war ungehorsam, war widerspenstig, war nicht bereit, diesen Weg, den vorgezeichneten Weg zu gehen und hat den Heiligen Geist betrübt. Und da wandte er sich ihnen zum Feind. Er selbst kämpfte gegen sie. Hier wird das nochmal erklärt. Warum dieses Ausmaß der Strafe Gottes? Gott hat so viel gezeigt, so viel geschenkt. Und das, daran erinnert sich der Schreiber. Er bekennt das. Er sagt, das ist so. Gott hat so viel erwiesen, so viel die Fülle der Gnadenerweise, die Güte Gottes in seiner Liebe, in seinem Erbarmen. Aber wir waren widerspenstig. Wir haben den Heiligen Geist betrübt. Und als Gott dem Volk zum Feind wird, was geschieht anschließend? Da erinnern sie sich wieder der Tagen der Vorzeit. Da rufen sie wieder in Erinnerung das, was früher geschah. Und sie dachten daran und die stellen Gott dreimal diese Frage. Wo ist er? Wo ist Gott, der den Hirten seine Herde aus dem Meer heraufführte? Wo ist er, der den Heiligen Geist in ihre Mitte gab, um sie zu führen, sie zu leiten? Wo ist Gott, dein Eifer und deine Machttaten, die deine Regung deines Inneren, deine Erbarmungen, halte doch nicht zurück, dieses dreifache, wo ist Gott? Es klingt schon sehr hart, wenn Menschen sich erlauben, so mit Gott zu reden, Gott so harte Vorwürfe zu geben. Aber ich muss wieder des Besseren belehrt werden. Gott lässt sich drauf ein. Gott lässt sich drauf ein. Das große Vorbild dafür war bei mir das Buch Habakuk, wo ich, hatte ich vor ein paar Monaten auch mal eine Predigt darüber. Und das hat mich so beeindruckt, wie Habakuk, wie stark er Gott beschuldigt und Missstände nennt in seinem Volk und sagt, Gott, du guckst nur zu und der Gottlose herrscht über den Frommen und wie kannst du das dulden? Aber Gott sah das Herz dieses Menschen. Ich kann es mir nur so erklären. Gott sah ein gläubiges Herz in diesem Menschen. Gott sah das echte Verlangen, Gottes Antwort zu bekommen. Und wenn wir das Buch Habakuk zu Ende lesen, wir müssen staunen darüber, wie Habakuk reagiert. Wie Gott erstmal auf die Fragen reagiert. Wie Gott Habakuk eine Antwort gibt und sagt, dass die Vision, die gilt erst für die festgesetzte Zeit. Sie gilt auf das Ende hin. Sie wird kommen. Wenn sie sich verzögert, dann warte trotzdem drauf. Und dann kommen diese berühmten Worte. Denn der Gerechte wird des Glaubens leben. Gott wird das Gericht über den Gottlosen nicht ausbleiben lassen. Aber der Gerechte, der wird immer, ob in Unterdrückung oder in einer fröhlichen Zeit, er wird durch den Glauben leben. Halte dran, bleib dran. Auch hier lesen wir wieder, sind schon starke Vorwürfe. Wo warst du, Gott? Oder wo bist du? Aber der Schreiber, der versucht sich ja zu erinnern. Und wahrscheinlich ist das eine Zusammenfassung des Gebets, der vom Rest des Volkes Israel, was Gott versprochen hat, zu verschonen. Ein kleiner Rest wird verschont bleiben. Gott wird sie sogar in einem Versteck verstecken. Viele vermuten, dass es in der Wüste sein kann, dass es gerade auch sogar in diesem Gebiet der Edomiter sein kann. Da gibt es Schluchten, die sehr schwer zugänglich sind. Und da wird Gott, irgendwo wird Gott an einer vorbereiteten Stelle, lesen wir in der Offenbarung, 3,5 Jahre den Rest seines Volkes aufbewahren. Er wird das tun, er hat das versprochen. Und das Volk betet zu ihm, das Gebet der Erlösten, das Gebet von diesem Überrest, sie sind verzweifelt. Sie stellen Gott auch später in Vers 17 die Warum-Frage. Warum, Herr, lässt du uns von deinen Wegen abirren, verhärtest unser Herz? Stimmt, Gott lässt vieles zu, auch im Leben der gläubigen Menschen. Aber es ist ein Riesenunterschied zwischen Zulassen und das Herz verhärten. Und spätestens am Beispiel von Pharao sehen wir das sehr deutlich, dass erst der Pharao sein Herz verhärtete. Und später als Strafe verhärtet Gott sein Herz, verhärtet Gott sein Herz. Aber mindestens dreimal davor lesen wir, der Pharao verhärtet sein Herz. Aber das Volk, diese kleine Gruppe von gläubigen Menschen, die trotzdem auf Gott warten, die beten und in ihrer Verzweiflung, aber auch in ihrem Glauben, sprechen sie folgende Worte aus. Vers 19, die zweite Hälfte. Ach, dass du den Himmel, die Himmel zerreißest, herabsteigest, so dass vor deinem Angesicht die Berge erbeben. Sie glaubten das fest. Wenn Gott kommen wird, das wird die ganze Natur merken. Und Habakuk, wenn wir wieder zu Habakuk zurückschwenken, im dritten Kapitel singt er ja dieses Lied der Anbetung, das Lied des Propheten Habakuk. Und da sieht er das in seiner Vision, wie Gott tatsächlich kommt. Er kommt, um sein Volk zu retten. Und als Habakuk das verstanden hat, dann fängt er sogar an, erneut zu beten für die Feinde. Und er bittet Gott, dass er in seinem Zorn doch das Erbarmen auch walten lässt. Aber hier das Gebet, dass du doch den Himmel zerreißt und kommst zu uns, dass die Berge erbeben. Und dann sagt er weiter, wenn Gott wirkt, wenn Gott kommt, dann wird das nicht ohne Spuren bleiben. Und jetzt merken wir, jetzt lesen wir, wie kommt Gott zu gläubigen Menschen? Kapitel 64, Vers 1. Wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser zum Wallen bringt, um deinen Namen kundzutun deinen Gegnern, so dass vor deinem Angesicht die Nationen erzittern. Wenn du fortgebietende Taten vollbringst, die wir nicht erwarten und die man von alters her nicht vernahm, kein Ohr hörte, kein Auge sah es, sah je einen Gott außer dir, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Ich sage es nochmal mit eigenen Worten. Wie Feuer, Reisig, trockenes Stroh in einem Nu anzünden kann und es ist nicht mehr zu löschen. Es brennt und das schreitet fort. Oder wie Feuer, plötzlich Wasser, wenn Wasser kocht, Wasser fängt an zu sprudeln, sich zu bewegen. Es ist unverkennbar. Man kann es nicht verstecken. Es ist erkennbar. Und dann sagt er, so werden Nationen, Menschen, die Gott nicht glauben, die Gott nicht kennen, sie werden sehen und beobachten, was man eigentlich nicht erwartet. Sie werden beobachten, wie Gott, du als einziger Gott auf der ganzen Welt, wirkst an denen, die auf dich harren. Und diese Worte, kein Ohr hat das gehört. Und kein Auge hat das gesehen, was Gott tut. An denen, die auf ihn harren. Können wir uns erinnern an die Parallelstelle im Neuen Testament? Ja? Können wir uns an die Stelle erinnern, wo geschrieben steht und wo zitiert wird, es steht geschrieben, und so wie ich das verstehe, wird auf diesen Vers Bezug genommen, kein Auge hat gesehen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Davor, in dem, ich werde die Stelle jetzt im Korintherbrief nicht lesen, aber ich sage es mit eigenen Worten, davor steht, wenn die Fürsten dieser Welt das verstanden hätten, was Gott, was das Evangelium Gottes ist, was Gott gläubigen Menschen schenken möchte, was nur durch den Heiligen Geist offenbart werden kann oder durch die Gabe des Heiligen Geistes bekommen werden kann, wenn die Hohen dieser Welt das verstanden hätten, dann hätten sie Jesus Christus nicht gekreuzigt. Aber, und dann kommt er auf diesen Vers, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, nie kam es in den Sinn, was Gott schenken kann Menschen, die gläubig sind, die ihm vertrauen. Und in dem Fall, wie wir hier lasen, Ende Vers 3, die auf ihn harren. Geht es euch auch so, dass ihr an das doch sehr deutliche Beispiel vom letzten Sonntag euch erinnert, an diesen 130 Kilo schweren Sack, der 2 Zentimeter vor der Nase der Versuchsperson schwingt, Könnt ihr euch noch gut erinnern? Ich glaube, das war zu deutlich erzählt, um das Bild sich nicht vorzustellen. Ja? Aber können wir da zustimmen, dass auch im Leben der gläubigen Menschen Augenblicke geben kann, wo dieser 130 Kilo schwere Sack nicht 2 Zentimeter vor der Nase stehen bleibt, sondern den, der auf dem Stuhl sitzt, plus Stuhl, plus Tisch, wegfegt? Können wir uns das vorstellen? Es gibt Situationen, die sehr, sehr unmöglich sind, sehr, sehr schwer sind. Denken wir an biblische Beispiele. Ich nenne nur 2 Personen, Hiob oder Habakuk. Was die Männer gelitten haben mussten. Aber sie lebten im Willen des Herrn. Und Gott bescheinigt ihnen, sie leben, das sind gerechte Menschen. Aber sie wurden von diesem Sack weggefegt. Und trotzdem blieben sie dran. Was haben wir hier gelesen? Kein Ohr hat's gehört, kein Auge hat's gesehen, wie Gott handelt. An wen? An Menschen, die auf ihn harren. Und harren heißt, es ist eine Steigerung von Geduld. Es ist dranbleiben, drunter bleiben. Jetzt bei diesem Bild geblieben, nicht vom Stuhl runterspringen. Haare auf den Herrn. Ich weiß, du bist bei mir, mein Herr. Du hast es versprochen. Und dieses Bild gebraucht Gott hier von Menschen, die ihm glauben. Aber was geschieht, wenn Menschen bei Gott bleiben? Wenn sie nicht weglaufen, wenn sie nicht runterspringen, was geschieht? Ein gewaltiges Zeugnis, was in dieser Welt verbreitet wird. Das geschieht. An welchen Vers hat David uns erinnert? Ich glaube, 2. Korinther 4 steht das. Wo ist dieser Schatz, dieser himmlische Schatz verborgen? Wörtlich heißt es da 2-mal, der Lichtglanz der Herrlichkeit. Lichtglanz göttlichen Herrlichkeit, da kann man nicht hineingucken. Wo ist dieser Schatz verborgen? In irdenen Gefäßen. Wie hießen diese Worte? Ich habe versucht, mir die schnell aufzuschreiben. Nicht als Scherben, o heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft, das von dir und durch uns strömen Lebens, Liebes, Macht und Lebenssaft. Das möchte Gott. Menschen, die bei ihm sind, die bei ihm bleiben, durch verschiedene Situationen führen im Leben und das zu einem gewaltigen Zeugnis in der Welt machen, in Menschen um uns herum. Damit auch diese Menschen glauben können. Damit auch diese Menschen erkennen können. Denn die Nationen, die konnten nichts beobachten, wo irgendein Gott etwas im Menschen, gläubiger Menschen gewirkt hätte, die an diesen Gott oder ich sag mal Götzen geglaubt haben. Es war nichts zu beobachten. Nur bei denen, die an den lebendigen Gott geglaubt haben, die drunter blieben, trotz der Schwierigkeiten, die unterdrückt waren, die verzweifelt waren, aber trotzdem bei Gott blieben. 2. Korinther 4, Vers 5. Und ich bin dabei, das versuchen zu verstehen, aber ich ahne, ich habe den Eindruck, das ist so, wie Gott damals durch sein Volk seine Botschaft in die ganze Welt verbreiten möchte, so ist auch sein Himmelreich, was er heute baut in dieser Welt, weil er spricht immer wieder in diesen Gleichnissen, sehr klein und unscheinbar und dann ein großer Baum, wo viele sich verstecken können. Sauerteig, sehr klein, sehr wenig, aber vieles wird beeinflusst davon und. Viele Beispiele, eine kleine Perle, für die alles gegeben wird. Ist das nicht so, dass das geschieht im Menschen, die sich zu Gott wenden und in dieses Reich Gottes, sehr unsichtbar für die Menschen um sie herum, aber in dieses Reich Gottes hineingehen dürfen? Alex, an die Andacht am Anfang, Lukas 6. Und schon sind sie Bürger des anderen Reiches. Jetzt ist die Frage natürlich, sind sie bereit, dass die Gaben dieses neuen Reiches anzunehmen, dran zu bleiben, auf Gott zu harren, gläubig zu sein in verschiedenen Situationen. Und wenn das geschieht, dann verbreitet Gott dieses Zeugnis von ihm in der ganzen Welt. Und dann gucken andere Menschen auf diese eine Person und sagen, das ist Gott, der sowas in seinem Leben wirkt. Ist das die Person? Nein, die Person hat Risse und die Person ist sehr unscheinbar. Und sie hat nicht die Voraussetzungen, um etwas Besonderes für Gott zu sein. Aber was geschieht? Gottes Herrlichkeit, Gottes Lichtglanz ist in unscheinbaren Gefäßen. Und so macht Gott das, er verbreitet das in dieser Welt. So wie Gott damals durch sein Volk das in den Nationen verbreitet hat und das machen wollte, dass Nationen erkennen. Und das lesen wir, den Vers lese ich doch noch, das erkennen wir ja auch in Vers, Kapitel 72, da hieß es ja, wenn Gott sich keine Ruhe lässt und Jerusalem wieder aufbaut, dann wird seine Gerechtigkeit hervorbrechen wie der Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel. Wenn Gott heilt, dann wird das nicht zu verstecken sein. Dann heißt das weiter, und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden. Dann ist das nicht mehr zu verstecken. Und so ist das auch im Leben gläubig gewordener Menschen. Die Botschaft von Gott, die sie erlebt haben, in Gefäßen, die vielleicht krank, gebrechlich und voller Anfechtungen sind. Aber Gott verbreitet den Lichtglanz seines Evangeliums in dieser Welt. Und das Bild bekommen wir hier in Kapitel 64 doch sehr deutlich mit. Und dann dieses Gebet dieses Volkes, was sie aussprechen. Sie sind verzweifelt, sie sind hin und her geworfen. Sie erinnern Gott an seine Versprechen. Sie erinnern Gott, dass er doch gesagt hat, das ist mein Volk, meine Söhne sind das. Und dann Vers 7, Kapitel 64, Vers 7. Aber nun, Herr, du bist unser Vater. Nun kann dieses Glaubensbekenntnis wieder über die Lippen kommen. Du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Bildner. Und wir alle sind das Werk deiner Hände, Herr. Zürne nicht allzu sehr und nicht ewig erinnere dich an die Sünden. Jetzt kommt das fünfte Mal dieses Wort erinnern. Erinnern oder eine Entscheidung treffen. Bitte erinnere dich nicht zu lange an unsere Sünden. Siehe, schau doch her, dein Volk sind wir alle. Und guck doch mal, die heilige Stätte ist zerschlagen. Und du hast, Herr, versprochen, sie wieder aufzubauen. Wie lange willst du uns noch demütigen? Und spätestens im nächsten Kapitel werden wir das genau sehen können und bis zum Ende des Jesaja-Buches, wie Gott sein Volk bis in den neuen Himmel hinein wiederherstellen wird, wieder aufbauen wird. Aber jetzt, heute und auch diese Parallele für uns, das Gottlose in dieser Welt hat nicht das letzte Wort. Der Reiter sitzend auf dem weißen Pferd, der hat das letzte Wort. Nicht irgendwelche Machthaber dieser Welt. Und auch wenn, auch heute sehen wir das immer wieder um uns herum, Menschen hervortreten und meinen, andere absetzen und meinen, alleinige Machthaber zu sein. Was geschieht im Himmel? Im Himmel hört man nur ein Lachen. Wer lacht? Gott lacht. Denn der Thron des Herrschers über Himmel und Erde ist schon besetzt. Jesus Christus sitzt da drauf. Und er wird wiederkommen. Und was dürfen wir heute? Wir dürfen bei ihm bleiben. Es ist so ein Vorrecht. Ja, ich erinnere nochmal. Wir dürfen, es ist nichts Verdientes. Wir dürfen bei ihm bleiben. Wir dürfen auf ihn warten. Wir dürfen an ihn glauben. Und wie er das macht, wir haben keine Ahnung davon. Wir können das nicht erklären, aber Gott möchte sein Lichtglanz durch schwache, zerbrechliche Gefäße in dieser Welt verbreiten, damit noch viele Menschen in dieses Reich der Himmel hineinkommen können, so wie Jesus Christus dazu eingeladen hat. Wir beten noch zusammen. Danke, mein Vater, für die Zusagen deines Wortes. Auch wenn unser Glaube schwach wird, auch wenn wir uns hinreißen lassen, weh zu klagen und Fragen zu stellen, schütze du uns davor, murrende Menschen zu werden, die dich anklagen, die auf dieser Anklagebank bleiben wollen oder dich versuchen, auf die Anklagebank zu setzen. Hilf uns, Menschen zu sein, die sich immer wieder deine Güte, deine Gnade in Erinnerung rufen. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann erinnere du uns selber durch deinen Heiligen Geist. Und danke dafür, Herr, dass es möglich ist, bei dir zu bleiben. Dass es möglich ist, auf dich zu harren, und du wirst nicht zu spät kommen, sondern du wirst das Zeugnis von dir, den Lichtglanz deiner Herrlichkeit, deines Reiches, wirst du in dieser Welt verbreiten und wirst noch viele Menschen zum Glauben rufen. Danke, dass du der Anfang und das Ende bist. Dir dürfen wir vertrauen. Danke, dass du wiederkommst. Und lass uns Menschen sein, die bei dir bleiben und auf dich hören. Amen. Amen. Im Frieden unseres Herrn gehen wir in unsere Häuser. Gott segne uns.